Wir hatten in der letzten Stunde eine etwas tiefer gehende Verkündigung und wir wollen heute eine nicht so ganz tiefe nehmen, damit auch alle das mitbekommen, denn nicht alle haben es so verstanden, wie es auch gebracht wurde. Wir schlagen heute das Neue Testament im Lukas Kapitel 14 auf und wollen da wenige Verse ab Vers 28 lesen, wo es heißt. Lukas 14, Vers 28. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, auf dass er nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Soweit Gottes Wort. In unserem verlesenen Text, da redet der Herr Jesus vom Turm bauen. Wir könnten heute sagen, ein Hochhaus bauen. Und er redet zugleich mit der damit verbundenen Finanzierung, ob er das Nötige zur Ausführung habe, ohne dass unser Herr sich etwa an dieser Stelle für Bausparkassen und Banken groß machen möchte. Die vertritt er hier sicherlich nicht. Bei der Ursache seiner Worte geht es vielmehr um den abartigen Zustand, dass nicht jemand anfängt, einen gewissen Grund zu legen und dann den geplanten Turm nicht zu vollenden. Das ist eigentlich unser Thema. Und dann wird in Vers 30 der Menschenspott mitgeteilt. Da hat einer angefangen und vermochte nicht zu vollenden. Für einen, der da beginnt, ohne vollenden zu können, ist dieser Spott auch Schande. Allerwenigstens könnten wir sagen, der hat vorgegeben, rechnen zu können und konnte das nicht. Der Herr Jesus empfiehlt in solchen Situationen, sich vorher zu überlegen, so steht es geschrieben, ob wir handeln oder die Sache sein lassen, damit wir nicht zur Schande werden. Nun fängt aber der Vers 28 mit dem Wort denn an. Und das denn verbindet die vorherigen geschriebenen Verse mit unserem Text. Demzufolge, Vers 26, wer zu unserem Herrn Jesus Christus bereit ist zu kommen, wer ewiges Leben haben will, heißt das. Denn in ihm, Christus, allein ist ewiges Leben, soll zuvor Überlegungen anstellen, ob die bleibende Bereitschaft dafür vorhanden ist, wie es dort heißt, Vater und Mutter und Weib und Kinder hinten anzustellen, damit der Herr Jesus in allem den ersten Platz einnimmt. Die Konsequenzen davon, dass Christus in solcher Nachfolge den ersten Platz einnimmt, nennt hier das Neue Testament sein, nicht des Herrn Jesu, sondern sein des Nachfolgers Kreuz aufzunehmen und zu tragen. Wer dieses Konsequenzkreuz nicht aufnehmen will, kann auch nicht, wie die Bibel hier sagt, Jünger Jesu werden. Sonst käme allein nur Schande und Schande über sein Zeugnis im Wandel. Das heißt letztlich, Gott will, wenn wir die schriftverbundenen Dinge beginnen, sollen diese auch abgeschlossen oder vollendet werden. Das ist das Ziel unseres Herrn. Gott will nicht, dass jemand zum Glauben kommt und dann irgendwo herummacht. Das will Gott nicht. Und damit stellen wir eigentlich eine Frage an diesem Zeitpunkt. Fragen wir, weshalb Gott solch einen hohen Wert darauf legt. Warum legt Gott solch einen Wert darauf? So finden wir anfangen und vollenden im Wesen Gottes begründet. Wollen wir uns diesen Satz merken? Anfangen und vollenden ist das Wesen Gottes. Gott hatte begonnen, Himmel und Erde zu schaffen. Eine wunderbare Sache eingangs unseres Bibelbuches. Dann lesen wir in 1. Mose 2, Vers 1 bis 2, dass er Gott sein Werk vollendet hatte. Das ist ganz wichtig, dass Gott das, nachdem er angefangen hat, dann mitteilt, er vollendete sein Werk. Das hat riesige Konsequenzen. Die Schöpfung Gottes ist so vollkommen, dass nichts daran fehlte. Nichts, aber auch gar nichts. Und es wäre Schande für Gott gewesen, wenn Lebensunfähigkeit für Pflanzen oder Tiere nach dieser Schöpfung bestanden hätte. Gott hat für die Flora und für die Fauna alle lebenserhaltenden Bedingungen in seine Schöpfung hineingelegt, mit dem göttlichen Zeugnisresultat, gut und sehr gut. Und wenn alle unsere Zeugnisse in der Schule so auslaufen, dann brauchen wir keine schimpfenden Eltern zu hören. Wegen der geredeten, von Gott geredeten Gerichtsworte über Eli und sein Haus. Wir kennen ja die Zusammenhänge. Da sagt der Herr in 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 12b, ich werde beginnen und vollenden. Da blicken wir ins Neue Testament, dass wir das fundiert finden. So wird uns Christus der Herr selbst als der vorgestellt, als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, 2. Das, was Gott beginnt, bringt mir auch zur Vollendung. Weil es sein Wesen ist, das, was er beginnt, auch zu vollenden. Dieser Turmbauer hier in unserem Text war nicht nach dem Wesen Gottes, wenn er den Grund gelegt hat, oder vielleicht noch den Keller herausbauen konnte und dann war das Pulver alle und niemand gab ihm. Wenngleich auch nach 1. Timotheus 4, Vers 1, in späteren Zeiten etliche, heißt es, etliche von dem Glauben abfallen werden. Gott aber hat nicht den Abfall vom Glauben in die Gläubigen hineingelegt. Das kommt nicht von Gott. Vielmehr gibt der Herr alles das in ausreichendem Maße. Auch den Glauben. Die Bibel sagt, einem jeden nach seinem Gehorsam, nach seiner Willigkeit, nach seiner Bereitschaft, nach seiner Verwaltungsmöglichkeit, hat Gott das Maß einem jeden ausgeteilt. Was aber der Mensch daraus macht, unterliegt unserer menschlichen Verantwortung bezüglich des Glaubens. Aber der Herr vollendet ihn. Die Seite Gottes ist klar. So wie er beginnt, vollendet er. Darum kann auch niemand sagen, dass Gott Schuld habe, wenn jemand den Glauben verwirft. Das ist Sache des Menschen. Kann er machen. Aber Gott wird ihn irgendwann zur Rechenschaft ziehen. Der Glaube vollzieht sich ja, wie wir wissen, in der menschlichen Seite. Aber anders ist es in der Beziehung unserer Wiedergeburt. Da sagt das Wort Gottes in Kolosser 2, Vers 10. Ihr seid vollendet in ihm. Kannst du das glauben? Du musst das nicht. Kannst du das glauben? Wir können nur sagen, welch eine gewaltige Zusage im Wesen Gottes für jeden Einzelnen, der sich retten lässt. Welche Zusage für alle, die in Christo Jesu sind, die in ihm sind. Nämlich vom Anfang der Zeugung im Geiste nach 1. Petrus 1, 3, Elberfelder Bibel, bis zur Vollendung in ihm, in Christo. Die neue Schöpfung in dir, wenn du errettet bist, die neue Schöpfung in dir ist durch Christus vollendet. Vollendet nicht durch dich, sondern durch ihn und in ihm. Könnten Kinder Gottes von der Wiedergeburt abfallen, ungläubige Gläubige oder Wirrköpfe sagen, wären wir nicht vollendet in ihm. Niemand soll sagen, was Gott vollendet hat, sei nicht vollendet worden. Wer sind wir? Nun aber heißt es, ihr seid vollendet in ihm. Das ist Herrlichkeit. Das ist himmlische Musik für uns. Hier können wir stille werden vor Gott. Hier genießen wir die tiefe Gemeinschaft seiner Liebe. Wir sind vollendet.
vollendet in ihm.
Herrliches Evangelium. Evangelium seiner Gnade. Freuen wir uns darüber, was Gott will und was er auch kann. Nun ja, wie hoch der Herr selber sein eigenes Anfangen und Vollenden überhaupt einschätzt, das zeigt uns eine Bibelstelle im Alten Testament. Und zwar war Israel wieder einmal im Fleische. So fangen ja so ziemlich alle Geschichten an. Und zwar in der Schriftstelle von 4. Mose 14. Wegen Unglaubens, wegen Ungehorsam, wegen Widerspenstigkeit, wegen Besserwisserei, will Gott das ganze Volk mit der Pest ausrotten. Und er will mit Mose neu beginnen. Das sagt er. Vers 12. Da antwortet der Mann Gottes, Mose, dass dann, wenn das Gott macht, die Nationen, die Heiden, sagen werden, dieser Gott, der hat angefangen, sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen. Und jetzt kommt's wörtlich. Aber er vermochte nicht, das Volk ins Land zu bringen. Vers 16. Welches er ihnen zugeschworen hatte. Das war und wäre gegen das Wesen Gottes. Es wäre nicht gegen seine Gerechtigkeit gewesen. Beachten wir das. Es wäre genau in der Linie seiner Gerechtigkeit gewesen, aber es wäre außerhalb seines Wesens gewesen. Allein dieser eine Punkt war es, worauf Gott es sich gereuen ließ und das Volk Israel am Leben zu erhalten. Wir haben eine Parallele noch dazu in 5. Mose 9, 28. Nur für die Bibelforscher. Erkennen wir hier an dieser Stelle, an diesem Punkt, wie das Anfangen und wie das Vollenden sein göttliches Wesen ausdrückt. Damit also Anfangen und Vollenden auch uns heute im Wandel mit Christus sein Wesen erkennen lässt, und es ist die Absicht Gottes, sein Wesen in dir zur Schau zu stellen, finden wir die vielen, haben es heute Morgen gehört, was der Bruder sagt, die vielen ausharren. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn wir ausharren, sagt er, dann werden wir auch mitherrschen. Das heißt, wer sich nicht überwindet, um auszuharren, muss in der Ewigkeit zurücktreten und darf nicht mitherrschen, wozu wir berufen sind. Entweder stimmt's, das Wort Gottes, oder nicht. Ja, natürlich stimmt's. Also stimmt's, was hier gesagt ist. Wenn jemand nicht ausharrt, verleugnet ein solcher das Wesen Christi Jesu. Es geht ja hier um Lohnesbeziehungen. Es geht nicht um errettet zu sein oder ewiges Leben. Der Herr Jesus sagt, wer mich verleugnet,
den werde auch ich verleugnen.
Das heißt, wenn wir sein Wesen verleugnen, dann wird er uns verleugnen. Das heißt, dann wird ein solcher nicht mitherrschen dürfen. Der wird zwar da sein, der macht eben andere Dinge, aber nicht herrschen. Das alles haben wir in den Beziehungen des Lohnes gemäß dem Worte Gottes im Neuen Testament mitgeteilt. Ich bitte darum, dass wir uns zu Hause weitere Gedanken über diese biblischen Tatsachen machen. Das ist dann nichts anderes als Turmbau ohne der notwendigen Kosten. Und das ist Schande. Es war in Hebräer 12 der Vers 2 angesprochen worden, wo Christus Anfänger und Vollender des Glaubens bezeichnet wird. Der Vers vorher aber, der Vers 1, stellt uns Menschen in die Verantwortung. In welche Verantwortung? Da steht wieder das Wort des Ausharrens. Steht da. Und dann kommt Anfänger und Vollender. Christus. Für uns ist das Ausharren. Ich weiß, dass das meinem Fleische nicht liegt und deinem sicherlich nicht besser. Du hast sicherlich kein besseres Fleisch wie ich. Das mag's nicht. Mein alter Mensch, der könnte sich erbrechen bei solchen Themen. Ich weiß das. Sonst würden wir ja mehr darin gefunden werden. Warum rebelliert mein Herz, weil kein Ja zu Gott da ist? Damit ist das Ausharren ein Überwindungsmittel dessen, was da durch Christus begonnen wurde, nunmehr auch zur Vollendung zu bringen. Das ist ein Satz, den müsste man sich eigentlich auswendig lernen. Oder so lange lernen, bis man ihn kann. Allein darum, weil der Herr Jesus am Kreuz ausgeharrt hat. Nicht aus anderen Gründen. Konnte er darin den Vater verherrlichen. Konnte er darum uns die Erlösung, die Errettung bringen. Hätte er nicht ausgeharrt. Hätte er angefangen, wäre mit dem Holzkreuz raufgezogen nach der Stätte und oben hätte es einen Knall getan, da wäre das Holzkreuz in 100.000 Stücke zerrissen und die Leute hätten am Boden gelegen, wie dort im Garten da. Wen suchet ihr? Wir kennen ja die Geschichte. Das wäre kein Ausharren gewesen. Ausharren birgt in sich die gegen mich gerichteten negativen Dinge im Sinne und im Wesen Christi zu bejahen. Alles andere ist kein Ausharren, das ist irgendetwas. Können wir im Gemüsegeschäft sehen. Aber hier geht's um biblisches Ausharren. Das geht in die Trennung von Seele, Geist und Leib. Sonst haben wir die Bibel gar nicht verstanden. Wenn wir das nicht erfassen in unseren Herzen. Wenn wir nun seine Jünger sind, indem wir uns Christus übergeben haben, wollen wir da nicht auch unserem Leben durchaus harren, seinen göttlichen Willen zu tun trachten? Ich meine ja. In allem? Jawohl, in allem. Das können wir nicht aus der Beziehung und Verbindung unseres Fleisches heraus. Dazu benötigen wir die Hilfe unseres Gottes und Herrn. Und Gott kann es an dir nicht geschehen lassen, wenn du kein Ja dazu hast. Gemeinschaft ist niemals eine Seite. Wer darüber Fragen hat, braucht nur die beiden Verlobten zu fragen. Die können es euch jetzt schon sagen. Oder lieben wir etwa die Schande mehr als unseren geliebten Herrn? Interessant und hochbelehrend ist eine Schriftstelle im Alten Testament. Anhand dieser Schriftstelle wollen wir dann eigentlich das Thema abwickeln. Es ist hochbelehrend. Eine Stelle mit viel, viel Belehrung für uns. Wir sollen lernen und sollen das so handhaben und tun. Der Hintergrund ist praktisch der gleiche, wie im Text des Turmbaus. Das Wesen Gottes ist das gleiche, damals wie heute, weil wir auch lesen, dass Christus dasselbe gestern wie heute ist. Ist es doch verwunderlich, wie Gott die Dinge im Alten Testament bereits vorausgeschattet hat. Also war es für Gott immer eine Schande, wenn in Israel die Dinge, die er gewirkt hatte, begonnen waren oder begannen, aber nicht zu Ende geführt wurden. Wir schlagen dazu 5. Mose 20 auf. Wir wollen da drin nur die Verse immer lernen, lesen, die wir zum Thema haben, damit wir nichts überhören, was hier gesagt wird. Wir lesen den Vers 5. Da heißt es, und die Vorsteher sollen zu dem Volke reden und sprechen, wer ist der Mann, der ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat? Er gehe und kehre nach seinem Hause zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann es einweihe. Soweit. Jeder also, der sich ein Haus gebaut hat, welches er noch nicht beziehen konnte oder was noch nicht bewohnt war, hat noch was dran gefehlt, da die letzten Sachen. Hatte auf Befehl der Vorsteher Israels nicht mit in den Kampf zu ziehen. Es hätte ja sein können, wie die Bibel sagt, dass er in der Schlacht, in der Auseinandersetzung gestorben wäre. Warum denn sollten diese Leute nicht sterben? Andere konnten schon sterben, die nicht. Weil hier etwas begonnen war und weil diese Leute etwas begonnen hatten, welches noch nicht vollendet war. Das Wesen Gottes würde verletzt worden sein. Der Grundsatz unseres Herrn wäre missachtet gewesen. Bereits im Alten Testament. Wie wichtig nahm Gott deshalb bereits schon im Alten Testament die Dinge. Gott hatte seinen Segen zum Hausbau gegeben und den Anfang machen lassen, Im Alten Testament, da galt ja der materielle und irdische Segen. So hatte Gott praktisch für diesen Anfang seinen Segen gegeben und geschenkt, aber zum Segen der Vollendung hätte Gottes Arm nicht ausgereicht. Das wäre gegen sein Wesen gerichtet. Und das wäre doch für das Haus eine Schande gewesen. Würde jener Mann nicht zur Vollendung in seinem Segen Gottes gekommen sein. Das heißt, die Vorsteher haben sich nach unserem Textwort vorher hingesetzt und haben überlegt und beratschlagt, ob ihre Kosten aufgingen. Das Ergebnis der Vorsteher war, jene Leute nicht in den Krieg zu schicken. Dann können sie vollenden. Welche eine Weisheit, um das Wesen Gottes hier darzustellen. Wir kommen zum Vers 6. Wir lesen aber nur den 6. Da heißt es, und wer ist der Mann, der einen Weinberg gepflanzt und ihn noch nicht genutzt hat? Er gehe und kehre nach seinem Hause zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann ihn benutze. Jeder also, der sich einen Weinberg gepflanzt hatte, welchen er noch nicht nutzen konnte, hatte den Befehl der Vorsteher. Und der Befehl der Vorsteher war unerbittlich, nicht in den Kampf zu ziehen, weil dieser Israelit etwas begonnen hatte, das da noch nicht vollendet war. Auch hier würde Wesen und Grundsatz des lebendigen Gottes verletzt worden sein. In dieser Mitteilung von 5. Mose 20, da war das Volk Israel noch im Segen und der Übereinstimmung des Willens Gottes. Völlig anders wird es sein, wenn Israel sich im Gericht befindet. Das ist eine andere Sache. Wie wir das in Zephania 1, Vers 13b lesen, wo es heißt, und sie werden Häuser bauen und sie nicht bewohnen. Und sie werden Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken. Das war Gericht. Das sollten Zeichen des Gerichtes sein. Nicht aber so in 5. Mose 20, Vers 4, wo es heißt, euer Gott ist es, der mit euch zieht, um für euch zu streiten. Da ist also noch volle Übereinstimmung mit Gott vorhanden. Wir kommen in unserem 5. Mose 20 zum Vers 7. Da heißt es, und wer ist der Mann, der sich ein Weib verlobt, hört nur zu, und es noch nicht genommen hat, er gehe und kehre nach seinem Hause zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann sie nehme. Jeder also, der ein Weib genommen hat, sich zu verloben, sollte auch vermählt sein. Gemäß Weisung der Vorsteher durfte er nicht mit in den Kampf ziehen, damit er nicht sterbe. Die angefangene und bereits geplante Ehe musste vollzogen werden, vollendet sein. nach 5. Mose 24, Vers 5, nur am Rande zu erwähnen, durfte ein frisch Verheirateter ein Jahr lang keinen Kriegsdienst leisten. Ein ganzes Jahr. Dort heißt es, er sollte frei sein für sein Haus und für sein Weib. Ich finde das für ganz prima. Gott wollte nicht, dass eine Sache begonnen, aber nicht vollendet würde. Wozu er, der Herr, der Allmächtige, seinen Segen für diese Verlobung schon gegeben hat. Die Verse 5 bis 7 behandeln die Dinge so, dass die Israeliten dort erwähnt sich nicht selbst schaden sollten. In Vers 8 wird gezeigt, wie sie anderen nicht schaden sollten. Und zum Schluss betrachten wir noch aus den Versen 5 bis 7 nach unserem Textthema das neue Haus, der neue Weinberg und das Weib in der Beziehung zum Neuen Testament. Ganz genau so, wie der Israelit sein erbautes Haus auch eingeweiht haben musste, um Vollendung zu erkennen, so stehen wir heute an der Arbeit nach Hebräer 6, Vers 3 im Hause des Herrn. Den Auftrag Gottes zu verrichten. Unser Herr Jesus kann nicht wiederkommen, solange die Arbeit darin nicht beendet ist. Der Weinberg ist ein Bild der Reichsgottesarbeit. Solange das Haus noch nicht voll ist, wie wir das in Lukas 14, Vers 23 lesen, kommet herein, auf dass das Haus voll werde. Nicht wahr? Wir kennen, geht mal noch an die Hecken und Straßen und so weiter. Und nötigt sie mal schön hübsch hereinzukommen. Solange dieses Haus noch nicht voll geworden ist, hält die Weinbergsarbeit an. Ja, und in der Gemeinde neutestamentlich, oder das Weib deutet auf die Gemeinde neutestamentlich hin, die zwar jetzt noch verlobt ist, nach 2. Korinther 11, Vers 2, steht ja so geschrieben, die Hochzeit des Lammes, aber Offenbarung 19, Vers 7, die wird kommen. Sie steht aber schon unmittelbar bevor. Ich weiß nicht, wie das vor sich geht, ob das die Engel dort oben machen, die Tische decken oder wie das sein wird. Ich weiß das nicht. Ich habe da keinen Zugang. Aber eins steht fest, dass die Vorbereitungen dort schon laufen. Das ist mir völlig klar. Weil wir unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu stehen und da muss das vorher fertig sein. Wenn der Herr Jesus sich 2000 Jahre Zeit nimmt, um unsere Wohnungen zuzurichten, das hat er ja gesagt, er geht zum Vater und wird uns dort unsere Wohnstätten zubereiten. Und dann wird er auch nicht in den letzten 5 Minuten sagen zu den Engeln jetzt mal Dalli Dalli. Die kommen gleich, ich gehe nämlich jetzt runter und hole sie. Das wird nicht sein. Das wird eine Vorbereitung sein, des der höchsten Hochzeit, die eh und je stattgefunden hat und je stattfinden wird. Eine Hochzeit, von der wir uns kein Bild machen können und kein Bild machen werden, solange wie wir im Fleische sind. Was da geboten wird, wenn Gott seinem Sohn eine Hochzeit macht, wir lesen diesen Satz wörtlich, das wird alles Denken der Menschen in den Schatten stellen. Solches wird in unseren Sinnen nie zustande kommen. Aber wir freuen uns, dass wir, die wir uns haben erretten lassen, die wir uns haben lieben lassen von Christus, den Schöpfer Gott, dass wir das alles erleben werden, wie es geschrieben steht. Wir haben ein sattes Recht, uns über diese Dinge zu freuen und zu schmunzeln, jetzt schon. Würde Gott anfangen, das Haus des Herrn zu bauen, anfangen, Reichsgottesarbeit zu tun, anfangen, sich zu verloben, aber in diesen drei Dingen nicht zu vollenden, wo wären wir? Damit wir erkennen, dass Anfangen und Vollenden das Wesen Gottes ausdrückt. Christus aber ist der Anfänger und Vollender. Und so wollen auch wir in den Fußstapfen unseres Herrn Jesu Christi wandeln. Darin alles, was Glauben und Nachfolge betrifft und angefangen wurde, mit der Hilfe des Herrn durch Ausharren vollenden. Wozu? Nicht unseretwegen, sondern ihm zur Ehre und zur Verherrlichung seines wunderbaren Gottesnamens, des Namens über alle Namen unseres Herrn Jesus. Amen.